du etwas stärker in Duchamp einzudringen, während ich versuche, mich von Duchamp zu entfernen. Wenn jemand hierher kommt zu dieser Konferenz und vielleicht nie von dem gehört hat, wovon du eben gesprochen hast, also absolut nicht über Vorabinformationen verfügt und anders als ich und viele andere, die hier auf dem Podium nachher sein werden, einbezogen ist, so stark in die Geschichte und so viel Insiderwissen bereits haben über Duchamp und seine Geschichte. Da ist es ja sehr schwer, sich außerhalb von Duchamp zu stellen. Also was würde jemand, der nicht so viel Vorabinformationen hat, denken? Nun, man würde vielleicht zunächst einmal hingehen und fragen, was ist denn das Ready-Made? Ich meine, es ist blöd, aber wir tun es alle, also mache ich es hier auch mal. Man geht hin und googelt. Und man bekommt eine ganze Menge signifikante Ergebnisse, weit über den Kontext dieser Konferenz hinausgehen, denn offenbar gibt es zwei Bedeutungen des Begriffs Ready-Made. Einmal natürlich die Bedeutung, die zu tun hat mit dem Bereich der bildenden Künste und insbesondere mit der Arbeit von Marcel Duchamp, die Bernd hier gerade deutlich geschildert hat. Und zum anderen eine breitere, weitere, darüber hinausgehende Bedeutung, nämlich ein Verweis auf Konsumgüter, die eben nicht on demand oder maßgefertigt sind, sondern die industriell gefertigt werden und die man sozusagen direkt aus dem Regal kaufen kann, die im Lager sind und dann physisch im Laden oder online einfach bestellt werden können. Da wird nichts speziell gefertigt, da ist alles schon gemacht. Ready made. Beide Bedeutungen sind im Kontext unseres Symposiums sehr, sehr wichtig. Natürlich können Sie, wenn Sie dieses Bild betrachten, die Frage aufwerfen, warum man so viele Inderinnen auf dieser Sammlung von Google-Ergebnissen sieht. Nun, 2012 war ich in Bangalore, dort hielt ich einen Vortrag an der Shristi School of Art, Design and Technology und es ging um die Ready-Made künstlerische Praxis. Sie sehen also, ich bin seit einiger Zeit bereits an diesem Thema dran und damals begannen wir uns mit dieser Idee näher zu befassen. Und ich sah auf der Straße, bevor ich dort in den Vortragssaal ging, dieses Schild. Und ich bin sehr sicher, dass der Besitzer dieses Ladens von Marcel Duchamps Readymades nie etwas gehört hat. Aber die Löhne in Indien sind sehr niedrig und insofern wird auch von der Mittelschicht sehr, sehr viel Bekleidung, maßgefertigte Kleidung bestellt. Weitaus mehr als in westlichen Gesellschaften. Das Wort Ready-Made in Indien, auch ohne den Bindestrich und auch mit dem großen R, ist ein durchaus gebräuchliches Wort und meint vorfabrizierte Mode. Und deswegen sieht man so viele Inderinnen auch, wenn man bei Google Ready-Made eingibt. Wir sehen, wir haben es hier mit zwei gleichzeitig existierenden Bedeutungen des Wortes Ready-Made zu tun. Und diese sind keineswegs homogen verteilt auf globaler Ebene. Wir können also nicht hingehen und sagen, hier finden wir die eine, da finden wir die andere Bedeutung. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die dominant sind. Das hängt dann natürlich jeweils von den sozialen und ökonomischen Kontexten ab. Also davon, ob man in Bangalore durch die Straßen läuft oder hier im Haus der Kulturen sitzt und an einer Konferenz teilnimmt. Das gilt aber auch für die historische Perspektive. Mitte des 19. Jahrhunderts war es, lange bevor das in Europa en vogue war, in den USA bereits hingegangen und betrieb Massenstandardisierung, vor allen Dingen in der Textilindustrie. Und hier sehen Sie eine gereimte, illustrierte Werbung für Fertigwaren, Kleidung, Boston 1854. Und Sie lesen hier in diesem netten, kleinen Gedicht, dass hier vorgefertigte Fabrikware angeboten wird. Das galt für die Mode im 19. Jahrhundert bereits, aber auch für Möbel. Das sind im Grunde die beiden wichtigsten Verbrauchergüter oder Konsumgüter, die bereits für einen Massenmarkt gefertigt werden. Mit anderen Worten, Schneider und Möbeltischler warten nicht mehr darauf, dass die Kunden zu ihnen kommen und bestimmte Möbelstücke oder Anzüge oder andere Kleidung in Auftrag geben, sondern sie fertigen bereits eine gewisse Auswahl von Modellen unterschiedlichen Größen, ready-made sozusagen, und der Kunde kann dann kommen und direkt kaufen und mitnehmen, was ihm oder ihr gefällt. Gleichzeitig sind die Handwerker, die diese Waren herstellen, nicht mehr länger tatsächlich Schneider und Möbeltischler, sondern es sind im Grunde Fabrikarbeiter einer vorindustriellen Zeit und sie unterliegen einer extremen frühkapitalistischen Ausbeutung. Das Versprechen der sozialen Gleichheit und Gerechtigkeit ist nur eins für den Kunden, wie dieser nette Werbeslogan sagt, of every fashion, rank and grade. Jede Mode, jede Position, jeder Rang. Das gleiche Versprechen steht am Anfang des Fordismus. Ford wollte ein Auto bauen, das sich die Fabrikarbeiter, die dieses Auto bauen würden, auch leisten könnten. Das Model T war ein Auto, was zu einem akzeptablen Preis verkauft wurde und damit auch ein Auto war, was sich die Fabrikarbeiter leisten konnten. Als Landmarke in der weiteren Entwicklung der Fertigwaren ist das Jahr 1913 zu sehen, als Henry Ford das Fließband einführte und damit begann, standardisierte, preiswerte Autos zu bauen, die eben nicht mehr on demand gefertigt wurden, sondern aus dem Lager. Interessanterweise ist übrigens, als 2013 100 Jahre Fordismus gefeiert wurde, nur wenig zu diesem Thema noch gesagt worden. Nun heißt unser Symposium The Ready-Made Century, das Ready-Made Jahrhundert. Warum nun ein Jahrhundert? In der Entwicklung dieser Fertigwaren haben sich die handgefertigten Objekte der Malerei und Bildhauerei und mit ihnen der gesamte Bereich der bildenden Künste abgetrennt vom Prozess der Industrialisierung. In einer Welt von Verbrauchsgütern, von Konsumgütern, von vorgefertigten Gütern halten Kunstwerke, Werke der bildenden Kunst nach wie vor einen Touch handgefertigter Einzigartigkeit aufrecht. Entweder durch ihre sichtbare Materialität oder durch ihre konzeptionelle Konstruktion, einschließlich der unterschiedlichen Grade dessen, was Walter Benjamin als Differenzierung und Stufung der Echtheit bezeichnet. Wir können also sagen, dass 100 Jahre vor uns Marcel Duchamp diese klare Trennung in Frage gestellt hat. Das heißt, das Aufgreifen des vorgefertigten Objekts anstelle der Entwicklung eines Kunstwerks, das Bauen eines Kunstwerks mit seinen eigenen Händen und gleichzeitig die Prägung des Begriffs Ready-Made, um diese neue Praxis zu bezeichnen. Und er macht ja in seinem Ansatz das Adjektiv zum Substantiv. The Ready-Made heißt es, das Ready-Made. Und auch das ist natürlich eine Bedeutungsverlagerung. Und das zeigt, dass das Wort Ready-Made selbst ein Ready-Made ist. Wie wir in diesem Brief sehen, musste Duchamp erst den Atlantik überqueren. Er verließ ja Paris zu Beginn des Ersten Weltkriegs und kam 1915 nach New York und fand dort dieses Wort Ready-Made. Er griff es auf, um eine Praxis zu beschreiben, die er bereits früher in Paris initiiert hatte. Das heißt, wir haben hier ein Element einer interkulturellen Übersetzung, die Teil seiner Wortwahl zu sein scheint. Duchamp sagt immer intéressé comme mot. Das sagt er später in einem Interview. Es interessierte mich als Wort, ready-made, als Wort interessierte mich. Ich fand das spannend, diese seltsame Verbindung von zwei Begriffen, sagt Duchamp. Im April 1917, und jetzt nähern wir uns dem Moment, in dem es tatsächlich um 100 Jahre geht, wurde dieses berüchtigte Werk Fountain, was signiert wurde mit R. Mott, abgelehnt von den New Yorker Unabhängigen. Fountain ist ja einer der Gründe, warum man 2017 das Ready-Made Century feiert, das Ready-Made Jahrhundert feiert. Nur ein paar enge Freunde von Duchamp wussten tatsächlich, welche Rolle er in diesem Spiel spielte. Es führte aber die Ablehnung des Werkes von R. Mott nicht zu einer größeren öffentlichen Debatte. Und der Begriff Ready-Made blieb in den ersten Artikeln, die überhaupt in dieser Zeit erschienen zu diesem Thema, gänzlich unerwähnt. Das Objekt wurde niemals ausgestellt und die einzige Evidenz, die wir davon haben, ist das subtile Schwarz-Weiß-Foto von Alfred Stieglitz, und dieses zeigt das Objekt in einer inszenierten Position. Das heißt, das Objekt wird hingelegt, um fotografiert zu werden. Fountain ist so nie gezeigt worden. Es ist also wirklich eine klassische fotografische Inszenierung, mit der wir es hier zu tun haben, was Fountain angeht. Und das ist Teil dieser Geschichte über 100 Jahre Ready-Mades. In der ersten Hälfte des Ready-Made-Jahrhunderts wurden insgesamt die Werke selten ausgestellt, die Ready-Mades. Sie waren eigentlich nur den Insidern bekannt. Das ist eine Geschichte, die viel zu komplex ist, um sie hier in Toto zu erörtern. Aber demnächst erscheint, so hoffe ich jedenfalls, mein Buch. Und da werde ich wesentlich konkreter darauf eingehen. Es ist also gar nicht so, dass es so eine Art ersten Ruhm gibt für Marcel Duchamp als Folge der Ready-Mades. Vielmehr sagt er in einem Interview 1965, das waren im Grunde persönliche Experimente, ich habe eigentlich nie geplant, sie der Öffentlichkeit zu zeigen, aber ich freue mich natürlich, dass die Leute das schön fanden. 50 Jahre später, sozusagen zur Mitte des Ready-Made-Jahrhunderts, sind die Chance zu diesem Zeitpunkt bereits verlorene oder entsorgte Objekte zu einer ganz wichtigen Referenz für die Kunst des 20. Jahrhunderts. Ich werde diese Geschichte jetzt nicht erzählen, wie gesagt, aber es ist eine faszinierende Geschichte, wirklich. Es sind wirklich faszinierende Prozesse, mit denen wir es zu tun haben. Hier sind Werke, die quasi vergessen waren, die nicht mehr bestanden, und plötzlich werden sie erinnert und werden sozusagen zu der Referenz einer extrem wichtigen Kunstströmung. 2004 stand Duchamp's Fountain an der Spitze bei einer Befragung von 500 Kunstexperten, die sagen sollten, was für sie das einflussreichste Werk der modernen Kunst war. Und hier sehen Sie ein Zitat aus den BBC-Nachrichten. Da heißt es, Duchamp schockierte das Art Establishment, als er das Urinal nahm, signierte und 1917 ausstellte. Das ist wirklich etwas, was jeden Wissenschaftler in den Wahnsinn treibt, denn die Tatsache ist, es war genau umgekehrt, so viel Fake in einem Satz, das ist kaum zu glauben. Ich habe ja eben bereits angedeutet, dass Duchamp das Werk überhaupt nicht put on display, also ausgestellt hat. Niemand wusste damals, dass es sein Werk war und er signierte es auch nicht als Duchamp. So viel zum Thema Geschichte. Was bleibt dann jetzt hier noch zu sagen für ein zweitägiges Symposium nach so viel Information zu diesem Thema? Das Symposium verortet sich in der Kluft, die sich aufgetan hat zwischen den bildenden Künsten und der Herstellung von Konsumgütern irgendwann im 19. Jahrhundert. Wie ich ja anfangs meiner Ausführungen erläutert habe, aus einer strikt zeitgenössischen Perspektive, und das ist die Perspektive, die Bernd und Katinka hier einnehmen, werden wir die Aktivitäten, die mit dieser Kluft zu tun haben, erörtern und untersuchen. Diese Kluft, aus der Duchamp's Ready-Made vor ungefähr 100 Jahren herauskam. Das Symposium wird sich also nicht um die nach wie vor fließenden Interpretationen kümmern, die Duchamps Geste in der Kunstgeschichte, Philosophie, Soziologie und Ästhetik hervorgebracht hat. Vielmehr wollen wir das Ready-Made Century als einen andauernden Prozess sehen, als eine Verbindung von Kunst und Leben, als Amalgam von Hoch und Niedrig, ein Prozess, der sich bis heute fortsetzt. Seit den 1960er Jahren, also seit dem, was René Bloch als Ready-Made Boomerang bezeichnet hat, also der Verweis darauf, dass alle 10 bis 15 Jahre das Ready-Made zurückkommt, von Andy Warhols Brillo Boxes über Jeff Koons Staubsauger bis hin zu Elaine Sturtevant's und Sherry Levine's Neuaneignungen der Duchamp'schen Readymades, ist es möglich, eine Neuformulierung von Arthur Dantos berühmtem Buch über die Transfiguration des Allgemeinplatzes unter dem paradoxen Titel The Commodification of the Ready-Made vorzunehmen. Ich möchte hier gar nichts ergänzend zu dem, was John M. Armleder hier so wunderbar zusammengestellt hat. Don't Do It ist der Titel, Readymades of the 20th Century, ein Projekt aus dem Jahr 1997 und dem Jahr 2000. Ein ironisches Tribut, das gezollt wird den zahllosen Varianten und Derivaten der Duchamp'schen Readymades. John Armleder sammelte die Readymades des 20. Jahrhunderts in einer Art Readymade-Gesamt Kunstwerk. Der Titel lautet Don't Do It, tu es nicht. Das ist aber, wie wir sehen können, nicht befolgt worden. Die Konsequenzen sind auch heute im 21. Jahrhundert noch sichtbar. Die meisten der Praktiken des Ready-Made in diesem Symposium verweisen gar nicht explizit auf die Chance Ready-Mades, sondern auf die moderne Warenkultur. Die Frage, die wir stellen müssen, lautet also, welche Bedeutungsverschiebungen finden wir in den Konzepten des modernen Ready-Made unter postmodernen, postkolonialen und Postmedia-Bedingungen? Für die Künstler bei diesem Symposium ist das moderne Ready-Made nicht ein anderes Genre im klassischen Kunstkanon, sondern ein disziplinenübergreifender Ansatz, eine Methode, die andere Grundsätze von Autorenschaft und Originalität anbietet. Wir können also nicht den simplizistischen Ansätzen weiter folgen, sondern müssen das wesentlich ausgefeilter tun. Die enorme Diversifizierung des Ready-Made-Prinzips 100 Jahre nach Duchamp scheint ein Verweis zu sein auf die historische Offenheit des Begriffs selbst. Und ich habe ja versucht, anfangs Ihnen die Google-Suche zu zeigen, um nochmal zu betonen, wie offen dieser Begriff Ready-Made historisch ist. Die Interferenz der beiden Bedeutungen erlaubt die permanente Aktualisierung und Erweiterung Die Zirkulation des Kapitals, die Globalisierung der Märkte, die Etablierung transnationaler Markenidentitäten und neue postindustrielle Prozesse für Waren, die nicht länger vorgefertigt sind, sondern on demand und just in time geliefert werden. Das sind die zentralen Themen einer künstlerischen Praxis, die das Ready-Made im 21. Jahrhundert neu aufgreift. Kunst wird in diesem Prozess zu einem Feedback-Loop. Auf der einen Seite wird das globale Zirkulieren von Waren und der kognitive Kapitalismus erkundet und kritisiert. Auf der anderen Seite dient man damit natürlich der Marktkapitalisierung von Ideen und Marken als Kunstmerchandise durch das Rebranding, the Ready-Made, wie Martha Buskirk es nennt. Die Branche verspricht Digitalisierung und damit Customization, das heißt kundenspezifische Gestaltung. Auf der anderen Seite haben wir die Dematerialisierung der Kunst in den 60er Jahren nochmal einen Schritt weiter gezogen, Performances ohne jede materielle Spur. Die Frage ist natürlich, wann ist etwas ready, fertig in beiden Bereichen? Diese Frage zu beantworten wird schwieriger, ist schwieriger denn je. Die aktuelle Verbreitung des Ready-Made-Prinzips, die weit über die Chance Werk hinausgeht, basiert auf einem permanenten Spannungszustand zwischen den beiden Bedeutungen des Wortes Ready-Made mit Bindestrich und Ready-Made ohne Bindestrich, also zwischen industrieller und künstlerischer Fertigung oder allgemeiner noch gesagt zwischen der zweifellos bestehenden Notwendigkeit der Individualität und der Formatierung dieser Notwendigkeit durch die kapitalistische Warenproduktion, die sich seit Duchamps Zeit immer weiterentwickelt hat. Aus diesem Blickwinkel wird die künstlerische Praxis des Already Made zu einem Zeugen unserer Zeit. Ich komme zum Schluss und werfe noch eine Frage auf. Warum haben wir hier keine Künstlerin bei diesem Symposium? Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich ein ignoranter männlicher Chauvinist bin. Das liegt aber jetzt nicht an mir, das zu beurteilen. Das läge an Ihnen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Ready-Mades eine typisch männliche Strategie sind, sozusagen eine entkörperte Möglichkeit des Gebärens. Die Wahrheit ist aber simpel. Wir haben mehrere Künstlerinnen angesprochen, eingeladen und sie wären sehr, sehr gerne gekommen, aber letztlich konnte keine den Termin, den wir gewählt hatten, wahrnehmen. Vielleicht wird es dann eine weitere Konferenz noch mit Ihnen geben. Vielen Dank, Bernd Scherer, vielen Dank, Annette Bhagwati, mit denen ich intensiv ein Jahr lang zusammengearbeitet habe. Vielen Dank, Veronika Google, die in den letzten Monaten zu uns gestoßen ist. Und vielen Dank auch an all die Moderatoren und Künstler und Respondents. Und ich danke natürlich auch meiner Homebase, meinem Team. Die mir ermöglicht haben, ein Sabbatical im Winter 2015-16 einzulegen, um mich genau diesem Projekt zu widmen. Vielen Dank.